Wir lesen heute Abend die Verse 12 bis 26 aus Philipper Kapitel 1. Philipper Kapitel 1, Vers 12. Aber ich will euch in Kenntnis setzen, Brüder, dass es durch meine Umstände mehr zum Vorstoßen der guten Botschaft gekommen ist, so dass meine Fesseln offenbar geworden sind in Christus, und zwar im ganzen Prätorium und bei den übrigen allen. Und die Mehrzahl der Brüder im Vertrauen zum Herrn, das aus meinen Fesseln entsteht, es umso kühner wagt, das Wort ohne Furcht zu sagen. Etliche verkünden Christus auch aus Neid und Streitsucht, aber etliche tun es auch aus guter Gesinnung. Die einen bringen die Botschaft über Christus aus Ränkesucht, nicht aus reinen Beweggründen, meinen dabei, meinen Fesseln Bedrängnis hinzuzufügen. Die anderen aber aus Liebe, wissend, dass ich zur Verteidigung der guten Botschaft gesetzt bin. Was denn, wenn nur in jeder Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus als Botschaft weitergetragen wird? Und ich freue mich darüber. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass mir dieses zum Heil ausgehen wird, durch euer Flehen und die Handreichung des Geistes Jesu Christi, nach meiner Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie immer, so auch jetzt, Christus groß gemacht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn zu leben heißt für mich Christus, und zu sterben Gewinn. Wenn es aber im Fleisch zu leben gilt, bedeutet dieses für mich Frucht der Arbeit. Und was ich vorziehen soll, weiß ich nicht. Denn ich werde von beidem bedrängt. Ich habe starke Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein, was um vieles besser wäre. Aber im Fleisch weiter zu bleiben, ist nötiger euretwegen. Und da ich von diesem überzeugt bin, weiß ich, dass ich bleiben werde und zugleich bei euch allen bleiben werde, zu eurem Fortschritt und eurer Freude des Glaubens, damit euer Rühmen an mir in Christus Jesus reich sei durch mein Wiederkommen zu euch. Hier spricht ein Seelsorger. Ein Herz hat er für andere Gotteskinder, aber auch für Verlorene. Er hat vor allem ein Herz für Jesus Christus. Und weil er ein Herz für Jesus Christus hat und das Herz von Jesus Christus, wie er in Vers 8 sagt, in ihm klopft, deshalb hat er auch die Einstellung von Jesus Christus zu anderen. In den Versen 3 bis 11 zeigt er, wie er Interesse hat an dem Ergehen in Philippi. Jetzt in den Versen 12 bis 26, die wir gelesen haben, lässt er die Philipper Anteil haben an seinem Ergehen und dem Ergehen überhaupt in Bezug auf das Evangelium in Rom. Denn wahrscheinlich schreibt er aus Rom. Es gibt solche, die meinen, er würde aus Caesarea geschrieben haben, aus der Gefangenschaft dort. Aber die Situation, die hier beschrieben wird, dürfte wohl eher zu Rom passen. Nun, wir wollen heute Abend diese Verse uns einmal näher anschauen wo Paulus die Philipper anteilnehmen lässt am Ergehen in Rom. Und das tut er auf zweierlei Art und Weise. Zuerst in den Versen 12 bis 18 tut er einen freudigen Rückblick. Und dann bis Vers 26, da spricht er von seinem zuversichtlichen Ausblick. Also zunächst schaut er zurück und dann schaut er nach vorn. Befassen wir uns zuerst mit seinem freudigen Rückblick, bevor wir die anderen Verse betrachten, die ja sehr entscheidende Verse, die Christen sehr gern lesen, enthalten. Aber hier haben wir einige Gedanken, die uns auch beschäftigen dürfen und die uns vielleicht auch eine geistliche Hilfe sein können. Also, tut einen freudigen Rückblick. Das heißt, er schaut zurück mit Freuden. Das steht nicht im Widerspruch zu dem, was er in Vers 3 sagt, dass er nie zurückschaut. Was er dort meint, ist, dass er es ihm nie leid tut, dass er alles für Jesus verlassen hat. Aber das heißt nicht, dass er nie zurückschaut. Ein Christ sollte öfter zurückschauen und die Gnade des Herrn in seinem Leben sehen. Er darf Zeugnis ablegen von dem, was der Herr für ihn getan hat. Und Paulus schaut hier nun zurück, allerdings nicht zu weit, sondern auf die jüngsten Ereignisse in Rom. Was ist hier sein Anliegen? Wenn wir Vers 12 lesen, dann kann uns hier ein Gedanke kommen, dass er meint, die Philipper, und er hat wohl auch Grund dazu, besorgt sind um seinen Zustand. Sie dürften gehört haben, dass er nicht mehr in seiner Mietwohnung lebt, sondern von den Soldaten zu den Baracken geholt wurde. Das ist wahrscheinlich, wo er sich jetzt aufhält. Nicht in einem Gefängnis, sondern er wartet auf den Prozess, wo er sich verteidigen soll, und er ist wahrscheinlich unter den Soldaten selbst, die ihn, als er in der Mietwohnung war, begleitet hatten, das heißt ein Soldat pro 6 Stunden wahrscheinlich. Er war wahrscheinlich an einem Soldaten gekettet und alle 6 Stunden hat dieser Soldat dann ein anderer ihn abgelöst. Das war natürlich schwierig in sich selbst, obwohl er das Vorrecht hatte, Freunde und Gäste aufzunehmen und ihnen das Evangelium zu sagen. Aber man muss sich einmal vorstellen, er kann keine stille Zeit haben, ohne dass der Soldat sieht, wie er betet. Wo immer er hingeht in dieser Mietwohnung, da muss der andere mit. Fragt sich natürlich, wie lange die Kette war, aber großen Privatraum hat er nicht. Dessen können wir gewiss sein. Aber das lässt ihn nicht die Freude am Herrn nehmen. Und dieser Rückblick, der nun eine schwierigere Situation ins Auge fasst, nimmt ihm auch nicht die Freude am Herrn. Im Gegenteil, er hat so viel Freude am Herrn, dass er es sich leisten kann, andere zur Freude aufzurufen. Das ist so, wie wenn wir einen Krankenbesuch machen und der Kranke tröstet den, der ihn besucht. So ist das hier. Der Gefangene tröstet die Freien. Denn wir haben hier einen Seelsorger, der zeigt, wie sehr die Christen in Philippi ihm am Herzen sind. Aber ich will euch in Kenntnis setzen, Brüder, dass es durch meine Umstände mehr zum Vorstoßen der guten Botschaft gekommen ist. Die Philipper dürften besorgt gewesen sein, als sie hörten, dass er nicht mehr in seiner Mietwohnung war. Und nun will Paulus sie vergewissern, ihr braucht keine Angst zu haben, dass das Evangelium jetzt Schaden leidet, dass ich als Missionar nicht mehr so tätig sein darf. Im Gegenteil, auch wenn ich persönlich nicht am Verkündigen bin wie vorhin, dennoch geht die Sache des Herrn weiter und ich muss ja nicht immer verkündigen. Es dürfen ja auch andere sein, die verkündigen und darüber freut er sich. Also, wir nehmen zur Kenntnis, dass eine Änderung in den Umständen von Paulus eingetreten ist, aber dass diese Veränderung zum Vorstoßen des Evangeliums, der guten Botschaft, beigetragen hat in den Augen des Paulus. Und das ist das Maßgebende. Wie ist nun dieses geschehen? Das heißt, wie ist das Evangelium gefördert worden durch die Änderung der Umstände von Paulus? Das ist, was uns eigentlich hier interessiert. Und davon spricht er in den Versen 13 und ferner, bis Vers 17 eigentlich. Was ist hier geschehen? Wie ist es geschehen? Erstens, seine Fesseln sind offenbar geworden. Das scheint uns etwas merkwürdig zu sein, eine solche Formulierung. Sind denn Fesseln nicht offenbar? Kann man die Kette nicht sehen, wenn man Paulus besucht? Die Freunde, die von ihm wissen, die wissen doch, dass er in Ketten ist. Ist das nicht offenbar? Warum ist das ein Geheimnis, das offenbar werden muss? Das ist eine interessante Formulierung, die Paulus hier macht. Meine Fesseln sind sichtbar geworden, wörtlich, offenbar, manifest. Sie sind offenkundig geworden. Nun ist es so, dass Christen oft Gefangene sind. Nicht im schlechten Sinne. Nicht, ich meine, ich spreche jetzt nicht von der Gebundenheit an Süchten oder Sünden oder Schwächen. Ich meine jetzt, Christen werden oft vom Herrn in ein Gefängnis geführt. Wir sind nicht immer auf den grünen Auen und bei stillen Wassern des ersten Teiles von Psalm 23. Nein, wir sind auch oft in Vers 4. Es geht durch die Schlucht des Unheils oder des Unglücks. Aber da fürchtet der Schreiber nicht das Unheil. Es ist die Schlucht des Todesschattens. Gott hat die Art, seine Kinder einzugrenzen. Und jeder von uns lernt früh oder später einmal einige Grenzen kennen. Diese Grenzen können von Zeit zu Zeit variieren. Und wenn wir diese Schranken antreffen, Gott lässt einmal die Schranke runterkommen und dann können wir nicht weiter. Und dann versuchen wir an der anderen Seite weiterzumachen. Dann merken wir, da ist eine Wand. Und dann versuchen wir zurück. Und dann ist vielleicht ein Fluss da oder ein Schilfmeer wie bei Israel. Oder die Ägypter sind da. Und dann versuchen wir es auf der anderen Seite. Und dann ist auch das unmöglich. Manchmal ist die Einkerkerung, die Einschließung sehr stark. Wir sind in die Enge getrieben. Manchmal ist ein wenig Spielraum da. Paulus hat beides kennengelernt. Er war in der Mietwohnung, da hat er mehr Spielraum gehabt. Jetzt hat er weniger Spielraum. Jetzt darf er wahrscheinlich keine Gäste mehr aufnehmen und er hat also sehr wenig Gelegenheit zur Verkündigung. Er hat immer noch die Soldaten und das ist eine Möglichkeit, aber öffentliche Verkündigung ist wahrscheinlich ausgeschlossen. Nun ist die Frage, wie reagieren wir, wenn der Herr uns in ein Gefängnis tut, wenn er uns eingrenzt? Dieser Gedanke ist mir seit längerer Zeit wichtig gewesen, das Thema der Eingrenzung eines Christen. Die Frage ist, was ist Ihr Gefängnis? Ist das Ihr Beruf? Sie können sich nicht entfalten? Ist das Ihre Ehe? Ist das Ihre Familie? Sind das sonstige Umstände, wo Sie merken, Sie sind eingeschränkt? Es geht nicht nach unseren Vorstellungen oder gar Wünschen. Diese Einschränkungen sind sehr, sehr wichtig, denn sie sind eine Form des Beschneidens. Eine Beschneidung, von der Jesus in Johannes 15 spricht. Bedenken wir, dass die Fruchtansätze, die dort beschnitten werden, gesunde sind. Es geht da nicht, höchstwahrscheinlich, um das Wegtun von Sündigem, das in uns wachsen möchte. Das muss auch weggeschnitten werden. Aber in Johannes 15 geht es um gesundes Gewächs. Die Rebe ist am Weinstock und der Weinstock liefert den Lebenssaft. Die Rebe trägt, was vom Weinstock kommt, nimmt dieses entgegen und Kraft der Beziehung zum Weinstock kommen diese Triebe. Triebe, die aber der Winzer wieder wegschneidet. Da kommen wir nicht mehr mit. Da sagt sich ein Christ, aber diese Begabung kommt doch vom Herrn. Und jetzt ist es mir verwehrt, sie zum Ausdruck zu bringen. Ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht. Ich kann nicht einmal stille Zeit haben. So hätte Paulus ausrufen können. Der Soldat ist immer da. Ich muss mal raus, dann ist der Soldat wieder gleich da. Ich lege mich schlafen, der Soldat ist da. Ich stehe auf und da ist er, begrüßt mich. Manch ein Christ weiß um diese Einschränkung. Vielleicht kommt er aus Krankenlager. Warum dies, Herr? Wir fragen sehr schnell, warum, warum? Paulus hätte auch so ausrufen können. Aber diese Zeiten sind gut für uns, denn da wird beschnitten, was nicht nötig ist. Das Leben des Herrn wäre imstande, aus uns eine ganze Menge zu machen. Kraft unserer Verbindung und der Begabungen, die alle vom Herrn kommen, wäre wohl jeder von uns zu einer ganzen Menge fähig. Ich weiß nicht, wie viel Musiker es hier hat. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass eine ganze Anzahl von ihnen genügend musikalische Begabung hat, dass er auf diesem Gebiet sich betätigen könnte. Eine ganze Menge von ihnen hat wahrscheinlich organisatorische Begabungen. Aber sie dürfen sich nicht auf diesem Gebiet betätigen. Vielleicht fühlen sie sich wirklich eingeengt. Das ist der Weg des Herrn. Und wir haben diese Wege anzunehmen und innerhalb dieser Wegbegrenzungen Frucht zu tragen. Zugunsten der Frucht, die der Herr bestimmt, soll das andere weggeschnitten werden, das eigentlich in sich selbst gesund ist und Frucht tragen könnte. Die Rebe könnte, denken wir, eine ganze Menge Frucht tragen. Und nun schneidet der Winzer das weg, was wirklich Frucht tragen würde. Und unsere Schlussfolgerung ist, ja, ich kann nicht mehr so viel, wie ich möchte. Wie viel Ehre könnte ich doch dem Herrn bereiten? Und wir wissen nicht, dass gerade in dieser engeren Bahn wir mehr Frucht tragen, als wenn wir diese vielen Fruchtansätze oder wenn wir ihnen hätten freien Raum gegeben. Paulus findet es wahrscheinlich auch schwer, weil er Mensch ist, vielseitig begabt ist. Er findet es wahrscheinlich auch schwer, aber er lässt sich beschneiden, er nimmt es vom Herrn an und er begnügt sich mit diesem Weg und freut sich, wenn der Herr hier seinen Weg durchziehen kann. So dass meine Fesseln offenbar geworden sind in Christus. Was der Herr vorhat mit Fesseln oder mit Eingrenzungen oder mit Einkerkerung, das muss sichtbar werden. Die Einschränkung selbst ist offenkundig, aber was der Herr damit tun will, was er damit erreichen will, das muss sichtbar werden. Der Soldat, der sieht nur Fesseln und er schließt darauf, ah, dies ist ein Krimineller. Er sieht nur das Vordergründige, aber er sieht nicht das, was der Gott im Himmel damit vorhat. Und jetzt möchte ich exegetisch auf etwas aufmerksam machen hier. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, passen Sie gut auf. In Christus, ich hoffe, das ist so, diese zwei Wörter nebeneinander stehend, sind diese in Christus, vielleicht durch Christus. Durch Christus wäre nicht verkehrt. Aber ich nehme an, dass die meisten von Ihnen hier in Christus in ihrer Besetzung stehen haben. Diese zwei Wörter in Christus sind, was wir in der Grammatik nennen könnten, ein präpositioneller Zusatz. Das heißt, es ist eine Form eines Satzteils. Wir haben im Grunde drei Arten von Satzinhalten oder Satzteilen. Der eine Satz, der der Kernsatz ist, ist ein selbstständiger Satz. Und dann gibt es Nebensätze, die abhängige Sätze sind. Und innerhalb der beiden können wir noch Zusätze haben, die mit einer Präposition verbunden sind. Das sind die kleinen Satzteile, die erklären, die ergänzen und sind normalerweise wohl meistens adverbial, das heißt, sie beschreiben ein Tätigkeitswort oder vielleicht auch ein anderes Adjektiv. Hier haben wir einen präpositionellen Zusatz in Christus. Und das heißt, dieser kleine Satzteil beschreibt etwas in dem Rest des Satzes. Und nun ist es wichtig zu wissen, was hier ergänzt bzw. erklärt oder beschrieben wird. Was soll hier klarer werden? Und da ist es wichtig zu wissen, dass nach der Wortstellung im Grundtext es nicht die Fesseln sind. Nicht sollte man lesen, meine Fesseln in Christus, das heißt, meine Fesseln, die in Christus oder von Christus sind. Nicht die Fesseln werden hier erklärt, als solche, die in Christus sind. Das wäre das Nächstliegende für uns. Das ist der Gedanke, den wir in Epheserbrief, im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 1 und Kapitel 4, Vers 1 haben. Ich bin ein gebundener Jesu Christi. Da kommt das zum Tragen. Das heißt, Paulus sieht seine Gefangenschaft als eine Führung seines Herrn. Weil er im Dienste seines Herrn war, war er gefangen genommen worden, und zwar auf dem Tempelplatz in Jerusalem. Das war immer noch so, als er den Epheserbrief in Rom schrieb und jetzt diesen Brief auch in Rom schrieb. In Christus beschreibt ein Tätigkeitswort, und zwar offenbar werden. Und das ist interessant, aber dann auch schwierig. Wie werden die Fesseln von Paulus offenbar in Christus? Dass die Fesseln in Christus sind, das ist uns klar. Aber wie werden sie in Christus offenbar? Und was heißt hier offenbar? Ich muss zugeben, ich habe hier lange daran gerätselt und ich weiß auch immer noch nicht, ob ich weiß, was Paulus hier sagen will. Aber Ausleger machen darauf aufmerksam, dass wir hier vorsichtig sein sollten und von der Satzstellung her, das heißt von der Wortstellung her, müssen wir hier an das Offenbar denken. Interessant ist übrigens, ich plaudere hier ein bisschen aus der Schule, dass ein Ausleger, der ganz besonders darauf Wert legt, dass hier nicht die Fesseln in Christus sind, sondern das Offenbarwerden, dennoch in der Auslegung irgendwie dann doch von den Fesseln spricht als in Christus. Das hat er wahrscheinlich nicht gemerkt. Es braucht schon ein bisschen Konzentration, um dieses durchzuhalten. Man muss dabei bleiben, es ist das Offenbarwerden, das in Christus geschieht. Nun, die Formulierung in Christus ist überhaupt, obwohl sehr gängig im Neuen Testament, doch nicht so einfach. Wenn wir diese Formulierung auch innerhalb des Briefes, des Philipperbriefes studieren, dann gewinnt man einiges an geistlicher Nahrung durch dieses Studium. Zum Beispiel, ich glaube, es ist in Kapitel 2, das Senden von Timotheus, das er in Christus tun will, wenn ich mich nicht irre. Paulus ist in Christus und handelt in Christus. Das heißt, er handelt per Verbindung mit Christus. In seiner Verbindung mit Christus handelt er. Was immer er tut, das tut er aus Christus heraus oder in Verbindung mit Christus. Und wenn er jetzt ein Gefangener ist, dann ist das auch in Verbindung mit Christus. Und jetzt handelt er in Verbindung mit Christus. Stellen wir uns vor, er ist dort, hat ein Zimmer bei den Soldaten, bei der prätorianischen Garde. Und jetzt weiß Paulus ständig, ich bin in Christus. Aber das ist nicht nur, wo er ist, sondern wo er tut, wo er handelt. Er schläft in Christus, er steht auf in Christus, er betet in Christus, er legt Zeugnis ab in Christus. Wenn er an Besuch kommt, dann geschieht das in Christus. Und während er in Christus aus der Verbindung, aus der Gemeinschaft mit Christus handelt, während dieser Tätigkeit wird den anderen offenbar, was hier eigentlich los ist. Während Paulus vom Weinstock her, wie eine Rebe, aus dieser Verbindung mit Christus handelt, tut, spricht, sich bewegt, merkt man, dies ist kein Verbrecher. So sieht, so handelt nicht ein Verbrecher. Hier muss etwas anderes im Spiel sein. Und so sagt Paulus, ist, weil Christus mein Handeln prägt, offenbar mit einmal ist es kundig geworden, dass ich nicht aus irgendeinem verbrecherischen Grunde hier in einer Fessel bin. Denn es war nur eine Fessel. Man könnte von Fesseln sprechen, aber er war an einer Kette gebunden. Das war auch die Bezeichnung, die lateinische Bezeichnung, die römische Bezeichnung für seine Form von Gefangenschaft. So wie er sich gibt, so wirkt Christus und so wird dann offenbar, dass es wegen Christus ist, dass er ein Gefangener ist. Aber hier ist wichtig festzuhalten, dass es durch Jesus ist, dass klar wird, warum er ein Gefangener ist. Nicht nur, dass Christus die Ursache ist, sondern dass jetzt Christus klar macht, wer sein Knecht ist. Es geschieht, könnten wir auch übersetzen, durch Christus. Das wäre vielleicht eine Hilfe. Das kann man auch so, den Grund, dass die Präposition kann man so übersetzen. Durch Christus ist den anderen offenbar geworden. Sind meine Fesseln offenbar geworden. Das heißt, man sieht einmal jetzt ab von dem Äußeren der Fessel und sieht das Innere. Denn das tut das Leben mit Jesus. Das Leben mit Jesus lässt die Augen mehr sehen als das Vordergründige, lässt geistliche, ewige Hintergründe sehen in vordergründigen Verhältnissen. Das zeigt Paulus hier. Schaut einmal, aus meiner Verbindung mit Jesus her ist in meiner Umwelt einmal die geistliche Welt erkennbar geworden. Und somit legt Paulus hier schon Zeugnis ab von dem, was er gleich sagen wird, dass, was immer seine Situation, er möchte den Herrn verherrlichen. Er ist hier in seiner Art, in seinem Wesen ein Zeuge Jesu Christi. Das ist das eine, Vers 13. Das zweite, das zur Förderung des Evangeliums beiträgt, ist etwas, das nicht gerade mit Paulus selbst zu tun hat. Das erste hat mit seiner Situation zu tun und in dieser Situation ist Christus sichtbar geworden. Das zweite ist, dass andere Brüder Mut bekommen haben, das Wort zu verkünden. Wir lesen Vers 14 noch einmal. Und die Mehrzahl der Brüder im Vertrauen zum Herrn, das aus meinen Fesseln entsteht, es umso kühner wagt, das Wort ohne Furcht zu sagen. Nicht alle, aber die Mehrzahl der Brüder, das heißt, der Brüder, die Kenntnis genommen haben und von diesem und die mehr oder weniger mit Paulus in Verbindung stehen vielleicht. Wir wissen nicht genau, wer diese Brüder sind. Ein Ausleger scheint zu denken, das sind Brüder in Philippi. Nun, das wäre vielleicht nicht ausgeschlossen. Ich hätte eher gedacht, das sind Brüder, die in Rom sind, die sich dort aufhalten. Vielleicht auch überhaupt in anderen Regionen in Italien. Aber auf jeden Fall nicht so weit weg, denn es muss einige Kommunikation da gewesen sein. Die Mehrzahl der Brüder im Vertrauen zum Herrn, die aus meinen Fesseln, im Vertrauen zum Herrn, das aus meinen Fesseln entsteht. Das heißt, Brüder, die von der Situation des Paulus Kenntnis genommen haben, haben gesehen, wie Paulus in seinen Fesseln, in seiner Gefangenschaft dem Herrn vertraut. Sie haben gesehen, wie Christus in seinem Leben wirkt, sodass etwas von der unsichtbaren Seite sichtbar geworden ist. Und aus der Haltung von Paulus haben sie Vertrauen gewonnen zu dem Herrn, der Paulus Gnade gibt. Und nun lassen sie sich auch Gnade geben. Und wissend, dass sie selbst in eine solche Situation hineingeraten können, sind sie dennoch mutig. Denn sie wissen, wenn ich auch gefangen genommen werden sollte, kann der Herr mich genauso bewahren und kann der Herr mir genauso Kraft schenken, wie er dem Paulus Kraft schenkt. Sie wissen, was das Ende sein kann, es kann der Tod sein. Aber die Haltung des Paulus macht ihnen Mut, das Risiko einzugehen, selbst gefangen genommen zu werden. Und sie bekommen neuen Mut, zum Herrn das Wort ohne Furcht zu verkünden, weiterzusagen. Das ist also das Zweite, das Paulus zur Kenntnis nimmt und aufgrund wovon er sagt, das Evangelium geht vorwärts. Meine Umstände, die Veränderung meiner Umstände hat dazu beigetragen, dass das Evangelium jetzt stärker vorstößt als vorher. Das Dritte, das mit dem Zweiten etwas verwandt ist, aber doch etwas mehr ist oder etwas anderes ist, das haben wir in den Versen 15 bis 17, wo in verschiedenen Übersetzungen die Versreihe, Reihenfolge, ein wenig anders ist, umgekehrt. Christus wird verkündet. Wir müssen hier nicht an die Brüder denken, die er in Vers 14 erwähnt hat. Denn die Brüder, die er in 14 erwähnt hat, das sind Brüder, die festes Vertrauen zum Herrn haben und die offenbar in gesunder Weise verkünden. In den Versen 15 bis 17 spricht er grundsätzlich von dem, was seine Gefangenschaft ausgelöst hat an Verkündigungsbeweggründen und so weiter. Und er spricht hier jetzt eher von den Beweggründen, die dahinter stehen, wenn jemand verkündigt. Aber zuallererst möchte ich in den Versen 15 bis 17 auf das Zentrale hinweisen, bevor wir zu den Beweggründen kommen. Was ist für Paulus Verkündigung? In Vers 14 hat er gesprochen von der Verkündigung des Wortes. Es umso kühner wagt, das Wort zu sagen. In den Versen 15 bis 17 gebraucht er eine Formulierung, die wir beachten sollten. Ich lese diese Verse. Etliche verkünden Christus. Steht das so bei Ihnen? Das ist, was wir beachten sollten. Christus ist die Botschaft. Nicht, sie predigen über Jesus, sondern sie verkünden Christus. Christus ist das Evangelium. Christus ist die Verkündigung. Etliche verkünden Christus. Auch aus Neid und Streitsucht. Aber etliche tun es auch aus guter Gesinnung. Die einen, jetzt kommt es wieder. Es ist schwer zu übersetzen aus dem Grundtext. Ich habe es so versucht wiederzugeben. Bringen die Botschaft über Christus aus Ränkesucht. Aber im Grundtext steht, dass Christus die Botschaft ist. Bringen Christus als Botschaft aus Ränkesucht. Die, die schlechte Motive haben, sind solche in diesem Fall, die auch Christus verkünden. Die Botschaft ist keine andere, was immer die Motive gewesen sein mögen. Bei den zwei Gruppen ist die Botschaft selbst dieselbe. Das dürfen wir nicht aus Acht lassen. Denn dieser Vers wird manchmal bemüht, um etwas ganz anderes, was eher in die Ökumene hineingeht, zu belegen. Nicht wahr? Darum geht das überhaupt nicht. Hier geht es darum, dass Menschen Christus verkünden. Die einen tun das aus falschen Beweggründen, die anderen aus richtigen Beweggründen. Und sie fragen vielleicht, wie ist das möglich, Christus zu verkünden und das aus falschen Beweggründen? Nun, die Frage ist zunächst nicht wie, sondern wir müssen das hören, dass es möglich ist. Erst einmal müssen wir das zur Kenntnis nehmen, nicht fragen wie. Sonst könnten wir mit unserem Wie fragen, unbewusst unseren Unglauben melden bei dieser Aussage. Das ist so wie Zacharias. Zacharias, als der Engel Gabriel zu ihm kommt und ihm informiert, seine Frau Elisabeth wird ein Kind bekommen. Und dann fragt Zacharias, wie soll das sein? Aber das ist keine echte Frage. Das ist eine Aussage, eine Information, wenigstens eine gedachte Information, für Gabriel sollte sie eine Information sein, aber mit einem Fragezeichen versehen. Aber das Fragezeichen ist unecht. Denn Zacharias hat überhaupt nicht im Sinne, irgendetwaige Informationen von Gabriel zu bekommen, sondern Gabriel zu informieren. Gabriel, du weißt vielleicht nicht, wie alt meine Frau ist. Du weißt vielleicht nicht, dass es immer unmöglich war, für meine Frau ein Kind zu kriegen. Und jetzt also kommt das nicht in Frage. Bitte sagen Sie mir nicht zu viel. Ich weiß, wer meine Frau ist. Sie sind ein Fremder hier im Lande. Zacharias glaubt dem Gabriel nicht. Und da kommt der Gabriel später, wir wissen, was dann geschah. Anschließend kommt Gabriel zu Maria und Maria stellt fast die gleiche Frage. Nur der Ton ist anders. Sie hört, sie bekommt ein Kind und dann fragt sie, wie wird das geschehen? Das ist anders, ja. Die will Information haben. Sie glaubt, was Gabriel sagt. Nur hätte sie gern gewusst, da sie ja keine Eheverbindung hat, eingegangen ist, wie soll ich jetzt ein Kind kriegen? Denn sie meint, das soll jetzt bald geschehen. Ja? Bevor sie verheiratet ist, sie glaubt Gott in dieser unmöglichen Situation. Zurück zu unserem Text. Das war ein kleiner Hinweis. Wir stoßen sehr oft auf solche Aussagen, die wir auch als evangelikale, bibeltreue, den Herrn liebende Christen schwer finden, anzunehmen. Und sehr schnell kommt die Frage, ja, wie soll das sein? Vorsicht, wenn wir wie fragen. Geben wir uns selbst Rechenschaft. Warum fragen wir wie? Zuerst muss bei mir klar sein, glaube ich überhaupt, was hier geschrieben steht? Also zuerst nehmen wir zur Kenntnis, Paulus sagt, es ist möglich, Christus zu verkünden und dabei schlechte Beweggründe zu haben. Und nachdem das uns klar ist, ich zweifle nicht daran, dann beginne ich zu fragen, wie sieht das aus, falls ich auch ein solcher sein könnte. Etliche verkünden Christus auch aus Neid und Streitsucht, aber etliche tun es aus guter Gesinnung. Die einen bringen die Botschaft über Christus, das heißt die Christusbotschaft oder Christus als Botschaft, aus Ränkesucht, nicht aus reinen Beweggründen, meinen dabei, meinen Fesseln Bedrängnis hinzuzufügen. Die anderen aber aus Liebe, wissend, dass ich zur Verteidigung der guten Botschaft gesetzt bin. Paulus sagt nicht genau, wie das aussieht oder wie das zu erklären ist, dass hier einige aus schlechten Beweggründen Christus verkünden. Und das ist vielleicht auch nicht leicht zu verstehen. Aber ich glaube nicht, dass wir uns allzu lange dabei aufhalten sollten. Vielleicht ist hier ein gewisser Eifersucht gewesen. Oder vielleicht freuen sie sich, dass sie mal auf dem Plan sind. Nicht immer Paulus im Rampenlicht steht. Vielleicht ist das, was hier gemeint ist. Jetzt ist Paulus einmal im Hintergrund und hoffen also, dass auf diese Art und Weise, wenn sie eifrig dabei sind, Christus verkünden, Paulus also ein bisschen unglücklich wird im Gefängnis und dass er auch mal andere aufs Podium lässt. Nun, das hat er immer getan, aber das sind schlechte Beweggründe. Sie zeigen dadurch nicht ihre Liebe zu Paulus. Dies sind nicht die Leute, von denen er in Kapitel 3 spricht, dass sie ihren Bauch lieben, dass sie möglicherweise überhaupt nicht Christen sind. Dies sind Brüder, die Christus verkünden, aber Dabei ist es möglich, einen falschen Beweggrund zu haben. Und damit Sie wissen, dass jeder von uns dazu fähig ist, nehme ich mich selbst als Beispiel. Ich habe bei mir selbst entdeckt, dass ich die klarste christuszentrale Botschaft bringen kann, beziehungsweise biblisch ausgerichtete Botschaft, und dabei mich selbst hervortue. Es ist möglich, das Podium, die Kanzel zu benutzen, um sich selbst zu produzieren. Und wenn man weiß, wen man vor sich hat, Menschen, die die Bibel lieben, dann ist es umso leichter, Christus zu verkünden und die Bibel zu verkünden. Denn das ist ja gerade, was die Leute hören wollen. Ja? Und dann freuen sie sich über den Verkündiger. Und ich weiß schon, dann werden sie mich hinterher lieben. Ja? Und das ist eine starke Versuchung. Und niemand von uns ist gefeit an dieser Stelle. Jeder von uns ist in Gefahr, sich selbst zu produzieren an heiligster Stätte. Bedenken wir, dass die Menschen einmal im Paradies, im Garten Eden fielen, nicht außerhalb. Und dass die Sünde im Himmel geboren wurde. Es gibt keinen Ort, der so heilig wäre, dass Satan sich genieren würde, dahin zu kommen. Und wir können, während wir auf den Knien sind, die unheiligsten Gedanken bekommen. Es gibt kein Ort, weder in unserem Denken noch in unserem geografischen Dasein, wo die Versuchung nicht reinkommen könnte. Dieser Text lehrt uns dieses und erinnert uns an diese Möglichkeit. Und wir sollten bemüht sein, die Liebe zu Jesus reinzuhalten und die Liebe zu denen, die ihn lieben. Wir gehen weiter zu Vers 18, wo Paulus seine Reaktion anzeigt. Wie reagiert nun Paulus auf das Letztgenannte? Da sagt er in Vers 18, was denn? Wenn nur in jeder Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit ist hier wahrscheinlich nicht Wahrheit der Aussagen, das heißt der Verkündigung, sondern Wahrhaftigkeit der Einstellung. Es war eine Gruppe, die war nicht wahrhaftig in ihrer Einstellung. Es geschah nicht in Wahrheit. Was sie sagten, war Wahrheit. Aber sie sagten die Wahrheit nicht in Wahrhaftigkeit. Und dafür kann die Bibel manchmal das Wort Wahrheit auch gebrauchen. Das Wort Wahrheit bedeutet also manchmal auch Wahrhaftigkeit. Wenn es zum Vorwand oder in Wahrheit geschieht, wenn nur Christus als Botschaft weitergetragen wird, darüber freut sich Paulus. Er weiß natürlich, dass das für die Brüder, die es mit falschen Beweggründen tun, schlecht aussehen wird oder ausgehen wird, wenn man vor dem Richterstuhl Christi steht. Darüber freut er sich nicht. Aber er freut sich, dass hier irgendwie doch Christus bekannt wird. Und er glaubt, dass Menschen dann doch von Jesus hören werden und eine Gelegenheit bekommen, ihn anzunehmen. Und ich freue mich darüber. Und jetzt mit dem letzten Satz in Vers 18 haben wir schon den nächsten Teil angekündigt. Ja, ich werde mich auch freuen. Bis jetzt hat er in der Vergangenheitsform gesprochen, beziehungsweise der Gegenwartsform. Das heißt, er hat einen Rückblick getan. Und dieser Rückblick, obwohl er Trauriges enthält, ist als Rückblick dennoch ein freudiger. Der Ausblick ist ebenfalls ein freudiger, aber was ihn hier charakterisiert, ist eher die Zuversicht und deshalb kann er ein freudiger sein. Paulus sagt, ich werde mich freuen. Warum? Weil er Zuversicht hat. Und wie kommt das zum Ausdruck? Wie begründet Paulus den Vorsatz, sich zu freuen? Er sagt, ich werde mich freuen. Wie begründet er dieses Vorhaben, dass er sich freuen will, wenn Christus verkündet wird? Er sagt das in Vers 19. Denn ich weiß, dass mir dieses, die Verkündigung des Evangeliums, zum Heil ausgehen wird durch euer Flehen und die Handreichung des Geistes Jesu Christi. unter den Soldaten und dann wohl auch bald im Haus des Kaisers und bei den entscheidenden Persönlichkeiten war bekannt geworden, dass die Fesseln des Paulus nicht ein Vergehen gegen den Staat zum Grund hatten. Und der Prozess ist dann auch entsprechend ausgegangen. Man hatte kein besonderes Interesse an dieser Stelle, die Christen zu verfolgen. Das kam, aber an dieser Stelle war das nicht im Mittelpunkt. Als fest war, dass Paulus gegen den Staat nichts Besonderes verbrochen hatte, wurde er freigelassen. Später wurde er noch einmal gefangen genommen, aber dann ging es um die Christenverfolgung. Und er sagt, ich weiß, dass mir dieses zum Heil ausgehen wird. Das heißt, die Christusverkündigung wird einen guten Einfluss haben auf meinen Prozess. Dies war zu einem Zeitpunkt, als man den Juden und mit ihnen, den Christen, nicht unbedingt schlecht gesonnen war. Man sah noch gewissermaßen einen guten Einfluss bei ihnen. Die Juden im Römischen Reich waren lange Zeit sehr hoch angesehen und sie hatten einen Sonderstatus im Römischen Reich. Und weil das Christentum aus dem Judentum hervorkam, genoss es zum Teil manchmal auch durch diese Privilegien. Das scheint hier noch mitzuschwingen. Also auf jeden Fall sagt Paulus, ich weiß, dass mir dieses, aber nicht nur die Verkündigung, sondern aufgrund der Gebete, der Fürbitte der Christen, wie zum Beispiel in Philippi, und nicht zuletzt das Handeln Gottes durch den Heiligen Geist. Handreichung des Heiligen Geistes ist hier die Aktivität des Geistes, nicht die Hilfe oder die Tätigkeit des Christen. Die Handreichung des Geistes Jesu Christi. Das heißt, der Geist Christi ist in der Gesellschaft und auch in einem Gerichtsprozess am Werk. Und wenn der Geist Christi einmal anfängt zu wirken, dann geht der Prozess entsprechend aus. Paulus ist zuversichtlich. Er weiß, die Sache ist in Gottes Hand. Und jetzt kommt in den Versen 20 und 21 zum Ausdruck, wie Paulus seine Zukunft grundsätzlich auffasst. Und dies sind sehr zentrale Worte, zusammen mit den weiteren Versen. Aber Verse 20 und 21 sind vielleicht die tragenden Verse in diesem ganzen Text. Wie fasst Paulus seine Zukunft zusammen? Nach meiner Erwartung und Hoffnung. Das heißt, wenn Paulus in die Zukunft schaut, sagt er Folgendes, dass ich in nichts zuschanden werde. Das ist seine Hoffnung, seine Erwartung, sein Wunsch. Nicht nur sein Wunsch, mit einer gewissen Gewissheit darf er das sagen, weil er weiß, der Herr kann ihm diese Gnade schenken. Er hat die Gewissheit, dass in nichts er zu schanden wird, auch nicht der Herr, dass ich in nichts zu schanden werde, sondern was? Dass in aller Freimütigkeit, wie immer, so auch jetzt, Christus groß gemacht werde an meinem Leibe. In aller Freimütigkeit. Es lohnt sich, über jeden Teil dieses Satzes nachzudenken. Die Mitte ist, oder der Kernsatz, Christus soll groß gemacht werden. Wie? In aller Freimütigkeit. Wie immer auch jetzt. Es war immer so, dass Paulus wünschte, dass Christus groß werde durch ihn. Und zwar an seinem Leibe, das heißt durch die Tätigkeit im Leib. Das ist wichtig, dieses zu beachten. Römer 12, Vers 1 ist die Erklärung für dieses. Nach Römer 12, Vers 1 fordert Paulus die Christen auf, ihren Leib darzubringen. Der Leib ist ja kein Christ, nur der innere Mensch ist Christ geworden. Der Leib ist noch nicht vom Heil erfasst. Aber das heißt nicht, dass der Heil nicht in den Dienst des Heils gestellt werden kann. Der innere Mensch ist heute vom Heil erfasst. Im Gegensatz zu dem, was man immer so schnell sagt, das Evangelium ist für den ganzen Menschen, ist das Evangelium heute nicht für den ganzen Menschen, nur für den inneren Menschen. Der äußere Mensch wird erst vom Heil erfasst, wenn Jesus wiederkommt, nicht heute. Es gibt Auswirkungen des Heils im inneren Menschen, für den äußeren Menschen, aber der äußere Mensch ist noch nicht vom Heil erfasst. Aber er muss berücksichtigt werden. Warum? Weil innere Mensch und äußere Mensch zusammen den Menschen bilden. Und der innere Mensch braucht den äußeren Mensch, wenn er überhaupt etwas machen will. Wenn ich schreiben will, kann mein Geist das nicht ohne Hand. Solange er in diesem Leib ist, braucht er die Hand dazu. Und wenn mein Geist schauen will, dann braucht er die Augen. Und wenn er hören will, dann braucht er meine Ohren. Er müsste die nicht haben, denn wenn der Geist außerhalb des Leibes ist, kann er auch sehen und hören und Dinge tun. Aber solange er im Leib ist, benutzt er diesen Leib als Verlängerung des Geistes. Wie ich ein Schreibzeug als Verlängerung meiner Finger habe, ja? Oder den Hammer oder irgendein Werkzeug als Verlängerung meiner Hand. So ist der Leib das Instrumentarium des Geistes. Und deshalb, weil der Geist vom Heil erfasst ist und als Resultat dem Herrn auch dafür dienen soll, deshalb, weil er den Leib braucht, muss er dieses mit dem Leib tun. Und deshalb muss der Leib zuerst zur Verfügung gestellt werden. Wenn der Leib dauernd mit Dingen in dieser Welt beschäftigt ist, dann ist der Geist gebunden. Ja? Dann kann er dem Herrn nicht dienen. Deshalb sagt Paulus einmal, stellt eure Leiber frei. Lasst sie nicht gebunden sein an die Dinge dieser Welt. Passt euch nicht da an, reißt euch los aus dem Fluss dieser Welt und macht euch unabhängig grundsätzlich und stellt euch dem Herrn zur Verfügung. Das hat Paulus getan. Das war längst bei ihm klar. Es war längst bei ihm klar, dass Christus groß gemacht werden sollte. An seinem Leibe, durch seinen Leib. Sein Leib war in Fesseln, aber gerade in dieser Situation konnte Christus, der in ihm lebte, seine Fesseln sichtbar machen und Christus wurde groß gemacht in der Umgebung von Paulus. Und er sagt, das soll so bleiben. Das ist meine Zukunft, dass wie es gewesen ist, so soll es bleiben. Christus soll groß gemacht werden. Denn, und jetzt begründet er das, übrigens, er sagt dann, es sei durch Leben oder durch Sterben, das heißt durch Tod. Ob ich lebe oder sterbe, an meinem Leibe soll Christus groß gemacht werden. Das heißt, die Art und Weise, wie Paulus im Leibe stirbt, soll schon ein Zeugnis sein, das wünscht er sich. Und jetzt begründet er diese Aussicht, die er hat, mit Vers 21. Denn, und hier ist Leben klein geschrieben, nicht groß. Luther hat leider groß geschrieben. Christus ist mein Leben. Das stimmt, und das ist die Erklärung für was er sagt. Aber was er sagt, ist eigentlich ein wenig anders. Wir haben hier ein Infinitiv. Zu leben. Für mich ist es so, zu leben heißt, und eigentlich sprachlich ist es vielleicht etwas unmöglich. Aber dies ist eine sehr gedrängte Formulierung seiner Theologie. Zu leben heißt für mich ein Wort. Und dieses Wort ist der Name einer Person. Wenn ich an das Leben denke, dann denke ich nur an ein Wort, Christus. In dieser Formulierung ist das umfassend. Das heißt, zu leben. Ja, wie bin ich zum Leben gekommen? Christus hatte seine Hand über mir. Schon als ich vom Mutterleib kam, hat Gott mein Leben bestimmt. Galater 1. Dann hat Christus mich vor den Toren von Damaskus erfasst, ergriffen. Kapitel 3. Christus brachte mich zu neuem Leben. Christus hat mein Leben erhalten. Christus hat mich bewahrt, ob das bei einem Schiffbruch war, ob ich 39 Mal durchgepeitscht wurde. Was immer es war, Christus hat mich leiblich bewahrt. Christus hat mich gebraucht im Leibe. Christus ist der, der meinen Durst stillt. Christus ist der, der meinen Hunger stillt. Christus ist der Inhalt meiner Rede. Christus ist der Inhalt meines Denkens. Was immer er woran er auch denken möchte, in Verbindung mit dem Leben. Zu leben heißt für mich von Anfang bis Ende Christus. Ich glaube, stärker könnte er das nicht gesagt haben, nicht wahr? Ja, und das Sterben? Das Sterben ist nicht das Ende des Lebens für Paulus. Das Sterben ist die Fortsetzung, nein, eigentlich die Intensivierung des Lebens. Wenn in diesem Leben ich schon einen großen Gewinn habe, dann ist das Sterben noch ein Gewinn dazu. Sterben ist für mich Gewinn. Das heißt, es wird noch besser sein als in diesem Leben, wenn ich sterbe. Das erhöht nur mein Glück. Aber jenseits des Todes wird es auch nur eine Person sein, Jesus Christus. Der Himmel hat für Paulus als Inhalt Christus. Deshalb wird er für ihn Gewinn bedeuten. Und jetzt in den Versen 22 bis Ende dieses Abschnittes haben wir ein sehr schönes Beispiel, wie Paulus über seine Zukunft Klarheit bekommt. Darf ich die noch zum Schluss lesen? Wir haben hier ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ein Christ den Willen des Herrn erfährt. Gestern Abend hatten wir doch anhand der Verse 9 bis 11 gesprochen davon, dass wir Prioritäten setzen müssen und fähig sein sollen zu wählen zwischen Gutem und Bösem, und das ist schon etwas leichter. Aber dann zwischen zwei guten Dingen, ja? Wie sollen wir da wählen? Und hier haben wir ein solches Beispiel. Paulus exerziert hier vor den Philippern auf Papier, was er eben gesagt hat in den Versen 9 bis 11. Wie das aussieht, wenn er aus Liebe Prioritäten setzt. Wie sieht das aus, wenn ein Christ überlegt, was ist der Weg, den ich gehen sollte? Eine sehr anschauliche Beschreibung hier. Wenn es aber im Fleisch zu leben gilt, und das wäre Christus, bedeutet dieses für mich Arbeit. Sie denken, aber bei mir steht Frucht. Aber die Frucht kommt erst nach der Arbeit. Zuerst ist es Arbeit, nicht erst Frucht. Kennen Sie das? Bevor Sie diesen Saal verlassen, lass dieses klar sein. Bedeutet im Leib zu leben für Sie Arbeit oder Genuss? Wozu haben Sie einen Leib? Das ist eine ernste Frage. Bin ich für mich selbst da oder bin ich ganz und gar für Christus? Und dann bedeutet es Arbeit, Mühe, Verzicht, Schweiß. Paulus sagt, wenn ich im Fleisch weiterlebe, dann heißt das Arbeit. Kein Urlaub, keine Zeitvergeudung, ob ihr auch mal ruht. Es ist immer auf Christus konzentriert. Ruhezeiten müssen da sein, das ist klar. Aber als Ganzes heißt es Arbeit. Aber, und dies ist das Zweite, das Schöne, Paulus erwartet Frucht von seiner Arbeit. Die kann er nicht immer sehen. Darum geht es auch nicht. Er ist sich aber dessen bewusst und gewiss, dass Jesus dabei Frucht bewirkt. Wir müssen nicht immer das Ergebnis unserer Tätigkeit sehen. Wir müssen nicht immer wissen, was dabei rausspringt. Aber wir dürfen die Gewissheit haben, dass Gott dabei schon etwas tut. Es bedeutet für mich Frucht der Arbeit. Und was ich vorziehen soll, weiß ich nicht. Was heißt vorziehen? Er hat doch nur von Leben dieser Welt gesprochen. Nun, jetzt sagt er, was, wozwischen er zu wählen hätte. Denn er spricht vom Sterben. Was ich vorziehen soll, weiß ich nicht. Denn ich werde von beidem bedrängt. Er hatte ja in Vers 21 von Leben und Sterben gesprochen. Ich weiß nicht, was ich wählen sollte. Ich habe starke Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Bei Christus zu sein. Der Himmel ist Christus. Gewinn. Zu leben ist Christus, zu sterben ist auch Christus. Aber das ist noch besser. Und deshalb hat er natürlich Lust, abzuscheiden. Dann wäre er unmittelbar bei Christus. Heute sieht er ihn nicht. Aber dann würde er ihn schauen mit seinen eigenen Augen. dann würde ich bei Christus sein, was um vieles besser wäre. Das ist Gewinn, das ist klar. Aber, und jetzt kommt ein interessantes Kriterium, Vers 24, im Fleisch weiter zu bleiben, ist nötiger. Und jetzt wissen wir, wie wir zu wählen haben zwischen zwei guten Dingen. Welches von diesen beiden ist nötiger? Nur, wenn Sie nötiger sagen, müssen Sie Kriterien haben für Notwendigkeit. Im Blick auf was nötiger? Im Blick auf was? Natürlich, Pauli Augen sind ständig auf Christus gerichtet. In diesem Blick, in dieser Blickrichtung, was ist jetzt notwendig, damit Christus groß gemacht wird? Und dann wird ihm bald klar, es wäre notwendiger, bei den Philippern und bei den anderen Christen zu bleiben. Und jetzt ist ihm klar, wenn es notwendiger ist, diesen Weg zu gehen, dann weiß ich schon, wie es sein wird. Ja. Dann weiß er schon, was der Herr mit ihm vorhat. Denn er weiß, der Herr hat das für nötiger geachtet. Und jetzt weiß ich, dass ich nicht sterben werde. Der Prozess endete auch nicht in ein Todesurteil. Er wurde freigelassen. Ich weiß, dass ich am Leben bleiben werde. Und nicht nur am Leben bleiben werde, ich werde bei euch sein. Und wenn er nach Philippi kommt, dann soll etwas geschehen. Dann sollen die Philipper anfangen zu pochen. So wörtlich. Kauchomai im Griechischen heißt stolz sein, pochen. Rühmen. Das ist ein bisschen euphemisch, das ist ein bisschen fromm. Paulus will, dass wenn andere Christen seinen Namen nennen, dass sie anfangen stolz zu sein und anfangen zu pochen, zu rühmen. Nun denken wir, ja, ist Paulus stolz? Woran denkt er hier? Was soll gerühmt werden? Er sagt das in Vers 26, damit euer Rühmen an mir in Christus Jesus reich sei durch mein Kommen zu euch. Paulus will von Christus reden, wenn er nach Philippi kommt. Und er will, dass sie Christus ähnlicher werden. Und er will, dass dieses den Philippern wichtig ist. Und weil ihnen das so wichtig ist, freuen sie sich, dass Paulus dieses fördert in ihrem Leben. Und dann sind sie unbändig froh und rühmen das, dass Paulus einen Beitrag leistete, dass in ihrem Leben Christus größer wurde. Und dann sehen wir, dass der Name Paulus überhaupt ganz in den Hintergrund rückt, nicht wahr? Dass das Pochen doch eigentlich ein Rühmen von Jesus Christus ist. Aber dazu möge ein jeder von uns hier einmal gelebt haben. Beten wir, Herr, wenn ich sterbe, dann lass es den Leuten wichtig gewesen sein, dass du mir wichtig warst. Ja? Dann lass die Leute an Jesus denken, wenn sie an mich denken. Lass mich hier nicht umsonst gelebt haben. Wollen wir das gleich beten? Wir neigen das Haupt dazu. O Herr, wir danken dir für einen Mann, der so restlos dir hingegeben war und bereit war, auf sein Leben zu verzichten und alles, was ihm Gewinn war, damit du groß würdest. Wir bitten dich, Herr, dass nur du groß sein möchtest in unserem Leben und dass wir bereit sind, ganz zu verschwinden. Und wir bitten dich, Herr, dass wenn wir sterben, nicht mehr da sind oder wenn wir weggehen, wenn die Leute dann uns denken, dass sie an dich denken, und dass wir etwas dazu beitrugen, dass du ihnen wichtiger wurdest. Amen.